Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 80. Es ist der 11. November, es ist 22.27 Uhr, ganz frisch. Dienstag, spätabends. Anja, frisch vom Volleyball zurück. Ich, frisch vom ersten Umzugstag zurück. Alex, von was bist du frisch zurück?
Vom Wellnessen. Aber frisch wäre jetzt so viel gesagt. Also weit davon entfernt, frisch zu sein. Und ich glaube, euch geht's ähnlich. Wenn ja. Ich euch so anschaue. Nee, Flo, du siehst, also Anja, du sowieso, aber Flo, du siehst auch sehr frisch aus. Oh. Klar, logisch.
Ja, bei mir liegt es jetzt aber eher daran, dass ich noch ein Entspannungsbad mit dem kleinen Sohnemann noch hatte. Hm. Das hat geholfen, weil ansonsten hätte ich heute alles kurz und klein schlagen können. Aber wie halt erste Umzugstage mit ersten Aufbauten halt so sind.
Ich wollte die Überleitung bringen mit, wir sind alle schon ziemlich schläfrig um 22.28 Uhr und Schlafwagenfußball hat 60 München abgeliefert am Samstag.
Ich hätte jetzt die Überleitung hingebracht, von wegen kurz und kleinschlagen, hätte der ein oder andere Löwen am Samstag auch alles können.
Ja, stimmt. Ja, ist besser.
Aber bleiben wir dabei. Ja, aber am entspanntesten ist eigentlich wie immer Anja, glaube ich, oder?
Ja, ich bleib tiefenentspannt. Weil, also ja, mich nervt es auch, was da in Bayreuth passiert ist. Aber ja, ich schenke auch Markus Ziereis und Felix Weber und wie sie alle heißen, lieber die Punkte als anderen in der Liga. Also dann ist noch nicht viel passiert. Alle anderen haben auch gepatzt. Das einzige Nervige ist, du hättest dich schön absetzen können.
Tja.
Und es kommen schon wieder ganz viele, glaube ich, in diesen typischen 60-Strudel rein. Weil in den vergangenen Jahren haben wir ja auch immer diese Spiele verloren. Und jetzt war es wieder da, dass wir es verloren haben. Aber ich denke weiterhin positiv und denke, dass diese Mannschaft eine Reaktion bringt und einfach das nächste Spiel wieder gewinnt. Weil auf Tabellenplatz 2 darf man nicht meckern.
Darf man nicht meckern? Also wenn, also ich sag mal so.
Es gibt nichts. Also Tabellenplatz 2 so ist immer noch
im Großen alles im Soll. Und im Großen und Ganzen braucht man nicht meckern, ja.
Genau.
60 ist, glaube ich, immer noch der zweitbeste Tabellenzweite der Drittliga-Geschichte, genau. Sogar. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison, also es ist ja, wie du sagst, nichts passiert, aber die Art und Weise in Bayreuth, war teilweise schon, also gibt Diskussionsstoff.
Ja, aber ich gehe mit dem Satz von Markus Ziereis. Sie dürfen gerne in Bayreuth verlieren und trotzdem aufsteigen.
Das wäre der Plan, ja.
Ja, der sollte bitte auch so
wenn
bleiben.
Wenn der im Vorfeld abgesprochen ist, also denken wir mal positiv, dann ist der doch völlig falsch.
Ja. Ja, also vielleicht nochmal zum Stichwort meckern. Ich glaube, meckern ist in dem Fall das falsche Wort. Meckern kann man immer, wenn wir hier meckern auf Platz 2, dann ist es meckern auf hohem Niveau. Man darf aber durchaus Punkte kritisieren. Und das sollte man tun und das muss man vor allem tun, wenn man beim Tabellenletzten 0-1 verliert. Das ist schon den ganz großen Mal passiert. Den Löwen ist es jetzt erstmals passiert, dass man gegen den Tabellenletzten verliert seit April 2016. Liebe Grüße an den Datenlöwen. Damals ein 1-2 in Duisburg. Aber trotzdem, wir haben ja, an uns hat es jetzt nicht gelegen, wir haben mahnend die Finger erhoben in der letzten Folge 79. Hätten sie mal reingehört bei uns.
Wir haben uns nichts vorzuwerfen.
Nein, wir haben, weil wir ein absolut nicht. Reines Gewissen haben.
Ja, genau. Ich tue das. Ja.
Nein, ich muss zugeben, ich habe irgendwie auch ein schlechtes Gefühl gehabt bei diesem Bayreuth-Spiel, also vor Anpfiff schon. Und leider hat das sich in den ersten 10 Minuten so ein bisschen bestätigt, wenn ich ehrlich bin. Ich war ein bisschen überrascht, wie, ich weiß nicht, ob ich es abwartend, passiv, reaktiv nennen möchte, wie 60 aufgetreten ist. Aber irgendwie, ich habe es nicht erwartet, dass die loslegen wie die Feuerwehr und Bayreuth überrennen, das nicht. Aber zwischen überrennen und wie wenig bis nichts tun, gibt's halt durchaus Nuancen. Alex, wie ging's dir?
Ja, war insgesamt ein schwieriger Auftritt. Also einerseits hat mir Bayreuth sehr, sehr gut gefallen. Das muss man schon auch betonen. Ich finde, Bayreuth hat genau den richtigen Mittelweg gefunden zwischen aggressivem Auftreten und aber jetzt nicht überpacen. Der Grad ist ja relativ schmal, wenn du als Underdog in so ein Spiel gehst. Und mir hat die Körpersprache von 60 einfach von Minute 1 an nicht gefallen. Da waren ganz früh schon so Gesten, die sehr viel sagen dabei. Meris Skenderovic, der, glaube ich, nach 20 Minuten schon so abgewunken hat. Und also es war alles irgendwie ganz ein komisches Spiel, nicht greifbar.
Guter Punkt, Körpersprache. Wäre jetzt auch gleich der erste Punkt gewesen, den ich gerne noch mit angesprochen hätte. Es war nicht lustlos, aber es war so hadernd.
Ja, ganz komisch, ja.
Also nicht. Aber von der Anfangsphase her schon. Wieso hadere ich so früh schon?
Ja.
Dass es gegen den Tabellenletzten eher zach wird oder meistens auch zach wird, ist jetzt nicht die große Überraschung doch eigentlich. Da muss ich doch die Geduld an den Tag legen können, die mich doch in vielen Spielen schon ausgezeichnet hat, oder Anja?
Es ist halt der unbändige Siegeswillen in meinen Augen, den du immer ausstrahlen musst und sagen musst. Also vor allem, du weißt ja, du bist in jeder Sache, die du aufs Feld bringst, bist du quasi im Kollektiv ja eigentlich besser als Bayreuth. Das weißt du ja. Also klar, die machen es gut und die machen, ich mag die, alles easy, aber du weißt, du bist der Bessere. Also klar, kann mal ein Sonntagsschuss dann das 0-1 sein, irgendwas möglich, aber du musst ja immer trotzdem nach vorne gehen und dieses Spiel gewinnen wollen. Dann drückst du das Ding, glaube ich, schon noch gegen so einen Tabellenletzten irgendwie über diese Linie. Und das haben sie ja echt oft gezeigt. Aber für mich war das eher so ein Spiel, wenn man das spielt und wenn man es selber spielt, wo ich gerne zu meinen Mitspielern sagen würde, kommt, wir gehen jetzt nochmal runter vom Feld, gehen aus der Tür raus und dann nehmen wir wieder alles mit, sodass wir Fußball spielen können und kommen wieder. Weil anscheinend haben wir alles vor der Tür vom Stadion vergessen. Mhm. Also so war es ja so ein bisschen. Und das Wichtigste hätten sie einpacken müssen, einfach akribisch zu arbeiten, oder?
Ja, vor allem ja. Der Matchplan von Bayreuth war ja relativ schnell zu erkennen. Einfach wirklich die Löwen irgendwie überrumpeln und tatsächlich nicht sich hinten reinzustellen, sondern sie quasi mit den eigenen Waffen zu schlagen. Und 60 hat sich darauf überhaupt nicht einstellen können. Was vor allem, das war gegen Ingolstadt das Problem zum Beispiel, das war auch gegen Illertissen das Problem, dass du die Gegenbewegung nicht gemacht hast. Also du hast den Ball verloren im letzten Drittel und bist nicht nachgerückt, um quasi den Gegenangriff zu unterbinden. Und Bayreuth ist 5-6 Mal gefährlich zu Kontern gekommen, weil einfach die zweite Reihe nicht nachgerückt ist. Und irgendwie die Zweikämpfe dann im Mittelfeld hergeschenkt wurden. Immer wieder. Und das fällt mir immer wieder auf in der Saison. Es gibt überragende Spiele, wie gegen Wien Wiesbaden. Das ist 7 Tage her gewesen zu diesem Zeitpunkt. Mit der gleichen Startelf wohlgemerkt. Das war das beste Saisonspiel. Und dann lieferst du so eine Leistung gegen Bayreuth ab. Ich verstehe das nicht. Also da muss man...
Das ist tatsächlich auch mein Hauptproblem.
Da muss man...
Diese Diskrepanz innerhalb von 7 Tagen mit
1:1
derselben Mannschaft. Ja. Das ist etwas, das kann mir keiner erklären. Die haben doch nicht innerhalb von 7 Tagen allesamt das Fußballspielen oder das Taktieren verlernt. Und
da muss man jetzt, vielleicht Marco Reus bitte weghören. Marco, wir wissen, du hörst den Podcast. Da muss man die Mentalitätsfrage stellen. Es ist so. Irgendwo muss es da ja im Kopf hapern. Weil fußballerisch können sie es. Das haben sie gegen Wien Wiesbaden bewiesen.
Oder nimmst du es auf die zu leichte Schulter?
Ja, das wäre ja quasi Stichwort also Mentalität.
Ja, aber nicht vorne rum strahlst es ja immer aus, sondern unterbewusst weißt du ja zum Beispiel gegen den Tabellenletzten, okay, eigentlich müssen wir das Ding wuppen. So. Und dass es ihnen vielleicht selber gar nicht so krass auffällt, aber das Kuriose ist ja, dass es nicht 1-2 Leute sind, sondern dass es ja dann das ganze Kollektiv eigentlich fast ist, das mitschwimmt. Weil wenn 1-2 es ja nur sind, die könntest du ja wieder mitziehen, die kannst du ja aufwecken. Aber wenn es halt 5-6 sind, dann verfallen die anderen halt auch in diese Situation.
Es gab eine Situation in diesem Spiel, da könnt ihr mich jetzt auch gerne auslachen, ab der ich mir gedacht habe, oh, ich glaube, das wird halt nichts. Und das, ich rede nicht von der ersten Hälfte oder ich rede jetzt auch nicht von dem Gegentor oder so, sondern ich habe mir gedacht, das Tor, das hat sich angebahnt. das war irgendwie nur folgerichtig des Spielverlaufes, aber es gab eine Szene, ab der ich mir gedacht habe, so, ich glaube, das wird halt nichts. Und die hat sich in der 54. Minute abgespielt. Ein wunderbarer Ball von Philipp Steinhardt nach vorne, wunderbar geschlänzt und dann der direkte Heber von Miris Genderovic, den Bayreuther Keeper Kolbe mit einer Hand einfach fängt. Den Heber, den du mit einer Hand fängst. Ja. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, ui, kann man jetzt vielleicht auch überinterpretieren. Aber irgendwie war das nochmal eine Situation, ein bisschen mit Signalwirkung.
Ja, ich fand auch die Szene vor dem 0:1 schon symbolisch, weil ich habe nach dem Spiel mit Tobias Stockinger telefoniert, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde, übrigens vom Kicker, und auch zum Spieler des Spieltags. Der hat auch gesagt, normalerweise nach 40 Minuten, wenn du der Underdog bist und du vergibst solche Chancen, sie hatten ja 200-prozentige schon, dann läuft es normalerweise gegen dich. Dann kommt Meris Genderovic im 1-gegen-1 gegen Kolbe, muss den Ball eigentlich nur noch flach vorbeischieben und scheitert halt im 1-gegen-1. Und im Gegenzug kassierst du das 0:1. Also es haben auch diese Mechanismen nicht gegriffen, die normalerweise greifen. Das heißt, wenn du als Underdog vorne die Tore nicht machst, dann fängst du sie dir halt hinten. Und eigentlich wäre es logisch gewesen, dass es dann so läuft, dass Genderovic das 1:0 macht und dann, ja, gewinnst du das Spiel 3:0. Und keiner spricht dann auch mehr drüber. Also das ist dann keine Glanzleistung gewesen, aber halt ein Pflichtsieg. Und so ist alles gegen dich gelaufen, aber du hast es ja auch verdient, dass alles gegen dich läuft an diesem Tag.
Ja, absolut. Also der Sieg war auch verdient. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es jedem dieser Bayreuther Spieler gegönnt. Ich habe es den Bayreuther Fans gegönnt, die ja, sagen wir mal, 50-50 im Stadion waren zwischen Löwenfans und Bayreuther Fans. Gab genügend Blöcke, wo es komplett gemischt war, aber ich habe das jedem einzelnen von denen gegönnt, weil die haben sich das mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen, mit dem Fokus auf ihr Können, haben sie sich das verdammt nochmal verdient.
Ja, und einfach
keine Diskussion.
Eine wirklich sympathische Mannschaft, finde ich. Ich habe es am Anfang schon gesagt, sie haben jetzt nicht diesen, also der Matchplan war, aggressiv zu sein, alles rauszuhauen, auch mal über die Schmerzgrenze zu gehen, aber sie waren halt nie drüber, was das Fairness-Level angeht. Sie waren extrem giftig, extrem zweikampfstark, aber nie über dem Limit. Und das fand ich, das fand ich echt gut. Also sie haben wirklich einen schönen Mittelweg gefunden. Und auch, wir waren ja leider nicht im Stadion, wir waren alle aus verschiedensten Gründen verhindert, aber die Stimmung kam auch sehr cool rüber, wie du eh sagst. Es waren viele gemischte Blöcke, gibt's ja auch selten, dass quasi sich die Fans beider Mannschaften in einen Block stellen und sich halt vertragen und gemeinsam das Fußballspiel anschauen. Finde ich beispielhaft, wenn man das gesehen hat, wie Dresden vor ein paar Wochen in Bayreuth war, wie es dazu gegangen ist, da war das jetzt quasi das krasse Gegenteil und das sehr schöne Gegenteil.
Ja, so geht's halt auch.
Eben. Und deswegen ist diese Niederlage, Anja hat es auch schon gesagt, irgendwie verkraftbar, weil man es eben Bayreuth gönnen kann, finde ich.
Ja, und weil, was Anja auch schon am Anfang gesagt hat, weil diese Niederlage so gut wie keinerlei Auswirkungen hat auf die Tabelle, weil da vorne keiner seine Hausaufgaben gemacht hat. Mir tut's aber dadurch noch mehr weh, weil es mich noch mehr ärgert. Es hätte so der Löwenspieltag sein können. Und das ist das, was mich jetzt so ärgert. Wir haben es gesagt, Elversberg in Aue, das ist schwer. Ja, es ist ein 1:1 geworden. Lass mal weiter gucken, dass ich euch da jetzt keinen Schmarrn verziehe. 60, wie gesagt, mit der Niederlage. Der Einzige, der da vorne gewonnen hat, ist der SC Freiburg 2 mit einem 1:0-Kantersieg gegen Oldenburg. Aber wie wir alle wissen, die dürfen nicht aufsteigen, also können wir die außen vor lassen. Ingolstadt mit einer unfassbar überraschenden 3:1-Heimpleite gegen Viktoria Köln. Saarbrücken zu Hause nur 0:0 gegen den SV Meppen. Wien Wiesbaden hat am Freitag schon 3:1 gegen Duisburg zu Hause verloren. So,
komischer Spieltag.
Es ist ein komplett irrer Spieltag. Ich empfehle übrigens auch nochmal, würde man normalerweise nicht machen, aber wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal die Spielzusammenfassung an von Ingolstadt gegen Köln.
Ja.
Bei einem Tor.
Okay.
ich werde jetzt nicht zu viel verraten. Schaut mal rein. Sieht man auch nicht alle Tage.
Kacktor. Oder wie?
Ja.
Okay.
Ja. Kann man schon in die Richtung gehen. Aber ganz ehrlich, also, wir können festhalten, grundsätzlich ist an diesem Wochenende nichts kaputt gegangen. Du bist immer noch mit 4 Punkten Vorsprung auf Rang 4 unterwegs, beziehungsweise wir müssen eigentlich fast noch auf Platz 5 gucken, wenn wir sagen Relegationsplatz, weil da SC Freiburg 2 ja auf 3 steht, dann hast du sogar 5 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegs-Relegationsplatz.
Tja. Ja. Was wäre gewesen, wenn?
Ach, was wäre, wenn Spiele? Ja,
aber das, man muss froh sein, dass es so gelaufen ist.
Ja. Ja. Wollen wir aber auch noch auf ein, zwei vielleicht positive Sachen gehen, wenn man guckt, also Marius Wörl hat jetzt hier zwar die Kickernote 4-0 bekommen, ich muss aber ganz ehrlich sagen, bester ich fand den noch einen der Besten auf dem Platz und ich muss das nochmal sagen, ich bin beeindruckt von diesem jungen Kerle. Der hat sich momentan also sich seinen Stammplatz mitunter verdient,
Der war, finde ich, der beste Löwe am Platz.
Ich hätte als besten Löwen einmal mehr Jesper Verlaat genannt.
Ja, ich würde da sogar auf Marius Wörl gehen. Wobei es nicht schwer war, bester Löwe zu sein an diesem Tag. Muss man auch sagen.
Ja, ja. Nein, aber wenn wir wirklich beim Positiven bleiben wollen, dann ist es Marius Wörl. Weiterhin die positive Überraschung momentan. Und ganz wichtig, Marcel Bär ist zurück auf dem Platz. Wenn auch nur für 10 Minuten, aber sofort wieder die Torgefährlichkeit ausgestrahlt.
Ja. Und den zweiten.
Hat er auch die Chancen noch gehabt.
Ja, leider sehr kläglich vergeben. Den zweiten Marius würde ich auch noch herausheben, Marius Wilsch, der nach seiner Einwechslung da über rechts ziemlich viel Betrieb gemacht hat. Also der hat sehr viel Schwung reingebracht, hat ein bisschen eine offensivere Rolle gespielt, als er es eigentlich sonst immer hatte. Hat er gut gemacht, finde ich. Und klar, Marcel Bär ist natürlich, wird extrem wichtig werden. Und ich war fast ein bisschen überrascht, dass er gleich eingewechselt wurde. Ich dachte, er fährt jetzt mal mit, damit quasi eine Ruhe ist, aber gleich zum Einsatz gekommen und der Fuß hat Gott sei Dank gehalten, weil wir haben es ja, ich glaube bei Niklas Dorsch war das, oder? Bei Augsburg hat man es ja anders gesehen, der auch nach Mittelfußbruch schnell zum Comeback gekommen ist und jetzt wieder raus ist und muss man schon vorsichtig sein. Ich meine, Marcel Bär war, wann war diese Verletzung im Dortmund-Spiel, Pokal? Das war Ende Juli oder so oder Anfang August, irgendwie so. Das ist ja jetzt doch noch nicht so lange her, wenn du dir den Mittelfuß brichst. Was ja, glaube ich, so war. Ja, war ein Bruch, oder?
Es wurde nie bestätigt. Ja,
eine Unterkörperverletzung.
Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Willkommen beim Eishockey.
Ja. Ja, aber wir gehen jetzt davon aus, es war ein Mittelfußbruch. Dann sind 3 Monate oder nicht einmal 3 Monate bis zur Vollbelastung. Ja, muss man fast von einer Blitzheilung sprechen.
Ja, schon eine schnelle Heilung, aber ich glaube, dass Marcel Bär schon jemand ist, der dann sagt, okay, ich halte den Haxen jetzt wirklich super still und mache das alles zu 120% so, weil ich will halt frühestmöglich zurückkommen. Und dann gibt's natürlich, klar, es sind Profis und die müssen ihren Körper einfach bestmöglich immer auf alles vorbereiten und immer alles mitmachen, aber ich glaube, natürlich gibt es da Unterschiede. Und ich schätze Marcel Bär schon so ein, dass der dafür akribisch arbeitet, schnellstmöglich zurück zu sein. Und manche sind da halt vielleicht eher die Larrys und ich glaube, er ist ein Vorzeigeexemplar.
Hängt wahrscheinlich auch vom Körper ab, glaube ich. Ich glaube, da kannst du noch so viel arbeiten, wenn du schlechtes Heilfleisch hast, wie es immer heißt, dann dauert es halt 2 Monate länger. Aber klar, ich bin da sicher, dass Marcel Bär da Tag für Tag Vollzeit dran gearbeitet hat, wieder zurückzukehren auf den Platz.
Vor allem, wenn er dann sieht, dass ein Miris Skenderovic und Finn Lakenmacher ihn wunderbar ersetzen. Also ich glaube, das pusht dann schon nochmal, hey, ich möchte gerne meinen Platz schon wieder haben. Ja. Also positiv, ganz klar. Er hat ja auch lobende Worte gefunden in dem Interview.
Ja, zu Recht, gelesen zu Recht also natürlich.
Vollkommen zu Recht, aber das, erstens spricht das für die Chemie in der Mannschaft und zweitens ist es ein Motivationstreiber. Müssen wir doch nicht darüber diskutieren.
Aber es wird jetzt,
vor allem als amtierender Torschützenkönig.
Es wird jetzt wirklich interessant, wie diese Sturmkonstellation aussehen wird. Jetzt haben wir nicht mehr lange bis zur WM-Pause, dann erledigt sich das Thema erstmal von selber. Aber die letzten 3 Spiele wird schon interessant. Marcel Bär wird sicherlich zurück in die Startelf drängen. Und dann ist die Frage, wer auf die Bank geht. Ich würde eher für den Lakenmacher raustun momentan. Der so ein bisschen der arbeitet sich in jedem Spiel auf. Das ist Wahnsinn. Aber er hat nicht mehr so diesen großen Einfluss aufs Spiel, wie es vor ein paar Wochen noch hatte. Und Meres Skenderovic hat ihm da ein bisschen den Schneid abgekauft.
Ja, würde ich auch sagen. Dann, bevor wir den Blick nach vorne werfen, wollen wir mal kurz den Datenlöwen reinholen. Denn der hat tatsächlich gute Laune. Ja, man kann auch als Löwe an diesem Wochenende gute Laune haben. Und er erklärt uns auch, warum.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich war am Samstag beim 60-Spiel vor Ort und ich muss sagen, ich war begeistert. Tolles Kombinationsspiel, hinten sicher und eiskalt vom Tor. Beim 8:1-Sieg haben die Löwinnen der Spielvereinigung Markt Schwabener Au 2 keine Chance gelassen und sind mit 18 von 21 möglichen Punkten weiter Tabellenführer der Kreisklasse. Zu Hause haben sie sogar alle 4 Spiele gewonnen. 46 Tore in 7 Spielen, im Schnitt über 6,5 pro Partie. Sophia Endrizzi mit einem 6er-Pack und jetzt schon 19 Toren auf dem Konto. Da können sich die Herren der Schöpfung eine Scheibe abschneiden. Die blieben nämlich beim 0:1 in Bayreuth erstmals seit dem 0:4 in Magdeburg am 7. Mai in einem Drittligaspiel ohne eigenen Treffer und verloren erstmals seit einem 1:2 in Duisburg im April 2016 in der zweiten Liga wieder ein Ligaspiel gegen einen Tabellenletzten. Da half auch der erste Vierfachwechsel der Vereinsgeschichte in einem Ligaspiel nichts mehr. Aber mehr Negativfakten zu den Löwenherren wollt ihr doch gar nicht hören, oder? Vielleicht baue ich mir ja mal eine Datenbank zu den Löwinnen auf. An denen werden wir noch viel Freude haben.
Okay, das war ja die Saison, wo sie, wo Benno Mühlmann kurz vor Schluss rausgeworfen wurde, oder? Und dann.
Oha. Das war doch die Rettungssaison von Daniel Birovka hinten
raus. Genau, genau. Aus aussichtsloser Lage quasi. Ich glaube schon 6 oder 9 Punkte Rückstand.
Ja, und ich glaube auch, am letzten Spieltag durfte Daniel Birovka nicht mehr coachen, weil dann diese Übergangszeit nicht mehr war. Und dann muss Dennis Buschhoff
einspringen. Beim FSV Frankfurt. Verrückt. Da haben wir Falco Götz in die dritte Liga geschossen damals. Da war ich dabei in Frankfurt. Ich glaube 1:2 verloren. Valderrama dürfte für uns getroffen haben. Und das war das mit Abstand. Also es war ein ganz komisches, erstens mal ein ganz komisches Spiel, aber auch das Prozedere vorn dran schon ganz komisch mit dem Einlass. Extrem strenge Kontrollen, habe ich noch nie erlebt sowas. Und dann aber die größte Pyro-Show, die ich je gesehen habe.
Also, hat ja gut funktioniert. Das
hat super funktioniert.
Ja, oh mein. Also ich möchte da jetzt nichts zu sagen. Also
es gibt immer Mittel und Orte, ja, wo man Pyrotechnik
und Orte, wo nicht hingegriffen wird.
Wir machen jetzt aber hier nicht den gewusst wie Podcast.
Nee. Das glaube ich wissen die Beteiligten selbst, die das die das ins Stadion bringen wollen, die wissen, wie es funktioniert, glaube ich.
Ja, aber dann wollen wir den Deckel drauf machen auf die Bayreuther Frustspiele. Viele Grüße an die liebe Karin für diesen Input für den Folgentitel. Der hätte nicht besser passen können. Wenn wir mal vorausgucken auf den nächsten Spieltag, was wird uns denn da kredenzt? Gucken wir gleich mal zu den Kollegen von Bayreuth, die spielen beim MSV Duisburg. Da sind sie wieder, die Zebras. Ansonsten, Elversberg empfängt den BVB 2. Mhm. Was haben wir noch für Interessantes? Mannheim muss nach Halle. Freiburg 2 fährt nach Dresden. Ingolstadt fährt eben nicht nach Verl. Wo spielen die jetzt? Ist es wieder Lotte? Ach, ist es wieder Paderborn?
Ich weiß es nicht. Lotte kommt doch immer mal wieder.
An irgendeinem Autobahnkreuz werden sie schon spielen.
Ja, also auf alle Fälle Ingolstadt bei Verl. Dann haben wir, und dann haben wir natürlich am Sonntag das Spitzenspiel. Also ist es von der Attraktivität her 60 empfängt. Saarbrücken auf Giesingshöhen. Wiedergutmachung. Mhm. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also muss man auch ganz deutlich sagen, Saarbrücken immer auch sehr, sehr unangenehm zu spielen, müssen wir nicht, glaube ich, näher ausführen. Fakt ist aber auch, das ist jetzt ein 6-Punkte-Spiel und die wirst du garantiert nicht unterschätzen.
Ja, im besten Fall läuft es wieder so wie gegen Wien Wiesbaden. Du weißt, dass du dieses Spiel nicht verlieren darfst. Und dann zeigst du im besten Fall wieder die Wehenleistung quasi und nicht die Bayreuth-Leistung. Was wiederum für die Mentalitätsthese sprechen würde, dass du, wenn du in den großen Spielen in Anführungszeichen die beste Leistung bringst und dann geht's halt gegen Bayreuth oder halt einen anderen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte und dann beißt's wieder aus. Also mal schauen. Aber ich bin guter Dinge, dass das klappt. Zumal Saarbrücken ja auch weit davon entfernt ist, gefestigt zu sein in dieser Saison. Die haben jetzt nach dem Trainerwechsel, glaube ich, ganz gut gepunktet. Weiß ich jetzt gar nicht. Musst du mir jetzt helfen, Flo. Aber
ich hab ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wann der Trainerwechsel war.
Ich weiß gar nicht, wer trainiert die. alles, ah, alles, im Fluss, alles. Alles im Fluss. Uwe Koschinat, Uwe Koschinat war Trainer auf jeden Fall, aber ja. Fakt ist, dass Saarbrücken in dieser Saison wirklich nicht gefestigt ist und auch Verletzungspech hat. Adriano Grimaldi, glaube ich, ist immer noch verletzt. Der jetzt wird's sehr viel Halbwissen.
Ja, der eine, der sich, Adriano Grimaldi ist
der, noch verletzt. Der sich das, noch Sebastian Jakob, der sich das Kreuzband gerissen hat, soweit ich weiß.
Absolut.
Genau, also
Julius Bieder ist auch, Biada ist auch noch verletzt, Dominik Ernst ist noch verletzt, also das ist auch nicht gefestigt, nicht geschlossen und ja, müssen wir jetzt immer noch Interimstrainer ist übrigens Rüdiger Ziel.
Sachraklesen, ja, lustig, ich dachte, die hätten schon wieder einen, aber die lassen sich Zeit.
Das ist auch die Frage, muss man mal gucken, ob sie diese Woche noch was tut. Möglich wäre es, aber ich kann es mir jetzt ehrlicherweise eher schwer vorstellen. Es gibt natürlich dann auch die Rückkehr eines alten Bekannten auf Giesings Höhe mit Richie Neudecker, der mit 5 Vorlagen der Top-Vorlagengeber des 1. FC Saarbrücken ist. Mhm. Und eine Bude hat er mittlerweile auch schon gemacht für seinen neuen Arbeitgeber. Wir haben über die Trennung von 60 und Richie Neudecker haben wir ja schon gesprochen. Also böses Blut ist da nicht. Überschrift war einfach verzockt.
Ja.
Ganz einfach. Und deswegen, ich gehe nicht von bösem Blut aus auf Giesingshörn gegenüber Richie Neudecker.
Ich glaube, dass er neutral empfangen wird. Also der wird jetzt nicht gefeiert werden wie...
Ich glaube, es ist ungefähr egal.
Ja, genau. Oder? Er wird jetzt nicht gefeiert werden wie ein Kai Bülow oder so, wenn der auf Giesingshörn gespielt hat mit Rostock. Aber Pfiffe wird es jetzt auch... Also ich glaube, dass es egal ist, ja, tatsächlich.
Absolut. Und die letzten drei Spiele hat Saarbrücken nicht verloren. 3-2 zu Hause gegen Zwickau, 2-1 in Saarbrücken, in Dresden. Das musst du erstmal hinbekommen. Und zuletzt, wie gesagt, ein torloses 0-0 gegen den SV Meppen.
Aber starke Bilanz. Also für einen Interimstrainer, das ist schon, kann man lassen.
Ja. Also, auf alle Fälle aufpassen. Liebe Löwen, aufpassen auf den 1. FC Saarbrücken. Einer, der uns nachhaltig in dieser Saison wirklich beeindruckt, ist Leo Mogalla. Über den haben wir wirklich schon ausführlich auch gesprochen und sind immer wieder begeistert. Es gab vor kurzem die Vertragsverlängerung mit 60 München. Das ist gut, weil es Sicherheit dem jungen Burschen gibt. Es ist gut, weil es dem Verein Sicherheit gibt. Aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem Interesse von anderen Vereinen auftaucht. Und jetzt ist es natürlich der Fall. Es musste irgendwann kommen. Mich wundert jetzt ein bisschen, dass es jetzt hier kurz so vor der Winterpause ist oder vor der WM-Pause. Aber da gibt es ja durchaus in Deutschland Medien, deren Kerngeschäft das Transfergeschehen ist und zu beobachten und reinzuhorchen. Und da ist Sky natürlich weit vorne. Und der Kollege Florian Plettenberg hat da Infos bezüglich Leo Mogalla gehabt. Und nachdem da noch gewisse Kontakte aus Bergfestkreisen zu Flo Plettenberg bestehen, der ja auch mal Löwenreporter gewesen ist, der ein oder andere mag sich erinnern, haben wir da mal angeklopft. Und der Flo hat uns eine kleine Nachricht geschickt, eine kleine Einordnung der ganzen Gelegenheit und hier, Pletti, leg los.
Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Giesinger Bergfests. Erstmal einen geilen Podcast habt ihr da an den Start gebracht. Ja, Leandro Mogalla war Thema bei uns im Transfer-Update bei Sky am Montag und ich habe gesehen, es hat die ein oder andere kleine blau-weiße Welle geschlagen im Netz und der Flo hat mich gebeten, das Ganze mal einzuordnen. Das mache ich an der Stelle gerne. Klar, das wisst ihr am besten. Das ist ein Spieler, der hat das Potenzial, es eines Tages in die Bundesliga zu schaffen. Noch sehr, sehr jung, 18 Jahre, hat nicht umsonst jetzt seinen Vertrag auch vorzeitig verlängert bis 2025. Das ist ein Vertrag, der kann sich sogar noch mal verlängern. Also der fühlt sich bei 1860 pudelwohl. Da vor da auch zu bleiben, das ist jetzt keine Sache, die jetzt da im Winter passiert. Und der sagt jetzt auch nicht, ey, ich will 1860 verlassen. Also so ist es gar nicht. Aber Fakt ist, dass wirklich einige Bundesligisten sich bereits nach ihm erkundigt haben. Frankfurt ist auf jeden Fall mit dabei. Die haben ihn auf dem Zettel, haben ihn auch beobachtet. Und unsere Info nach ist aber vor allem Gladbach richtig heiß auf Morgalla. Also das ist nicht nur ein einfaches Interesse, sondern es gab da bereits Gespräche und es gab auch seitens der Gladbacher die das klare Hinterlegen, dass sie wirklich Interesse haben, ihn schon im kommenden Sommer zu verpflichten, weil sie in ihm einfach einen Bundesliga-Innenverteidiger sehen. Nochmal, Morgalla ist da völlig ruhig. Der hat eigentlich auch vor, bei den Löwen zu bleiben. Es kommt natürlich jetzt viel drauf an, ob er mit den Löwen aufsteigt oder nicht. In diesem Sinne, Servus und bis bald.
Ja, vielen Dank, Pletti. Sehr, sehr interessant und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, so wirklich überraschend ist es nicht, dass das kommt. Also ich bin ein bisschen über den Zeitpunkt jetzt ein bisschen verwundert, ganz ehrlich, aber es sind noch 3 Spiele, dann ist Pause, dann ist WM und wir wissen alle, in der Wintertransferperiode passiert normalerweise, sind das eher Panikkäufe, sage ich mal. Aber in diesem Jahr wird es ein bisschen anders sein. Durch das WM-Turnier werden gewisse Marktwerte nach oben gehen oder sich Spieler wieder in den Fokus spielen können, die dann unmittelbar verpflichtet werden.
Ich glaube aber auch, dass Gladbach oder Frankfurt oder wer immer auch Interesse hat an Leo Morgalla, das werden noch einige Vereine mehr werden, glaube ich, dass die schon langfristig denken, wenn sie Leo Morgalla verpflichten. Und du musst, das wissen wir ja alle, heutzutage einen Spieler ganz, ganz jung verpflichten. Also Leo Morgalla ist ja mit 18 eigentlich schon im gesetzten Alter, was das angeht. Du musst als Bundesliga-Verein schauen, die Talente ganz früh abzugreifen mit 16, 17, weil sie dann eben noch preiswert zu haben sind. Lass Leo Morgalla eine Saison zweite Liga spielen mit 60. Eine gute Saison zweite Liga. Dann hat er einen Marktwert von 6, 7, 8 Millionen. Und jetzt hat er halt 700.000. Deswegen sind die Vereine natürlich gut beraten, sich da frühzeitig mal auf die Warteliste zu schreiben, was Leo Morgalla angeht. Deswegen wenig überraschend, ja. Aber ich habe mal geschaut, Gladbach ist natürlich sowieso logisch. Gladbach hat immer wieder mal gute Erfahrungen gemacht mit ehemaligen Löwen oder mit Löwen, die sie direkt verpflichtet haben. Momentan ja auch Flo Neuhaus zum Beispiel. Hugh Weigl ist ja jetzt auch bei Gladbach. Flo Neuhaus übrigens bei der gleichen Berateragentur wie Leo Morgalla. Also vielleicht auch da der Kontakt entstanden oder der Dienstweg ein bisschen kürzer gewesen als vielleicht bei anderen Vereinen. Ja, wird spannend. Aber ich glaube auch, dass Leo Morgalla, wie Flo ja sagt, einfach sich bei 60 sieht. Er hat das ja auch betont in dem Kicker-Interview, dass er mit 60 einfach den nächsten Schritt gehen will. Und ich schätze den auch so vernünftig ein, dass er das machen wird. Die Frage ist natürlich, wenn du nicht aufsteigst in dieser Saison, dann wird es halt schwierig ihn zu halten. Ich glaube, dann ist er weg. Und das kann man ihm auch nicht verdenken.
Aber dann fließt wenigstens eine Ablösung.
Absolut, ja.
Und was man in dem Zusammenhang halt auch sagen kann, was wir in der Vergangenheit bei 60 ja auch schon gesehen haben, es besteht ja zum Beispiel auch die Option zu sagen, okay, beispielsweise Borussia Mönchengladbach sagt, wir wollen diesen Spieler haben, aber hey, auf Leihbasis spielt er noch ein Jahr bei euch.
Das hatten wir mit Kevin Volland, oder? Oder wo war das? Ja, genau.
Ja.
Finde ich ein gutes Modell, ja. Aber ich glaube auch, dass Leo Morgalla keinen Wechsel forcieren wird. Also er wird jetzt nicht sich wegstreiken von 60. Und das Vernünftigste wäre, momentan ist es ja so, wenn er jetzt zu Gladbach geht, im Sommer, sagen wir jetzt mal, dann muss er sich natürlich ganz hinten anstellen. Dann ist er Innenverteidiger Nummer 5 oder 6 in der Hierarchie. Wenn du aber jetzt, davon gehen wir jetzt mal aus, mit 60 aufsteigst im Sommer und dann noch ein Jahr zweite Liga spielst, dann kannst du dich richtig in den Fokus spielen. Dann spielst du halt gegen, sagen wir, gehen wir davon aus, der HSV bleibt in der zweiten Liga, dann spielst du halt gegen solche Kaliber. Und das ist eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und wenn du da gute Spiele ablieferst, dann kannst du natürlich auch als Spieler ganz anders verhandeln mit Vereinen. Erstens mal, was Gehalt angeht, aber auch was das Nicht-Monetäre angeht. Deswegen, das Schlauste wäre, für 60 jetzt noch 20 gute Saisonspiele abzuliefern oder 25, ich weiß nicht, wie viel sind es noch, dann aufzusteigen und dann noch ein Jahr zweite Liga. Und dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt zu Gladbach oder zu Dortmund oder zu Verein XY.
Oder spielst zum Beispiel gegen HSV und gegen Schalke 04 oder vielleicht Bayer Leverkusen, wenn du die Abstiegszone momentan so anguckst in der ersten Liga. Ja.
Und dass er irgendwann gehen wird, ist ja echt, also da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Frage ist halt, wann und zu welchen Konditionen.
Anja, wie siehst du die Situation um Leo Morgalla? Also, bist du überrascht über den Zeitpunkt, dass sich jetzt schon was auftut? Von den Namen her wahrscheinlich ja nicht.
Gut spielt. Also, jeder Verein muss sich doch ein bisschen umschauen und dass der unter dem Radar durchläuft, war ja auch, also, das war nicht, also, nicht logisch, dass dass den jemand auf dem Schirm hat. Und im Grunde schmeichelt es uns doch.
Finde durchaus.
Ich. Und er hat ja den Vertrag und immer noch bei uns und er macht ja seine Ausbildung auch noch bei uns. Ja. Also das Konzept muss der andere Verein wahrscheinlich dann auch mitbringen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Faktor ist. Wenn du in der Sicherheit. Ausbildung einfach, du bist ja auch in der Ausbildung an deinen Arbeitgeber gebunden. Ja. Wenn du jetzt im Sommer, ist Morgalla im ersten Lehrjahr, gehe ich jetzt mal davon aus.
Glaube, oder?
Boah, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin.
Also gehen wir davon aus, er ist im ersten Lehrjahr, du wechselst im Sommer, dann musst du dir nicht nur einen neuen Verein suchen oder dich in einen neuen Verein eingliedern, sondern auch bei einem neuen Arbeitgeber. Gut, wenn er zu Gladbach in die Bundesliga wechselt, wird er sich die Ausbildung sparen können, rein finanziell auch. Aber trotzdem, ich glaube, dass er da schon stark verwurzelt ist bei 60, auch dadurch.
Aber da muss ich jetzt als Vater muss ich da jetzt also klar, mein Kleiner ist noch nicht wirklich alt und dem interessiert es uns doch überhaupt nicht, aber Bub, mach deine Ausbildung.
Mach erst was Gescheites und dann kannst immer noch Fußball spielen.
Aber so schätze ich den ein.
Ja, ich glaube auch.
Also, ich glaube, der will schon noch was neben dem Fußball vielleicht in der Hand haben. Also, weil das wird jetzt so hoch, das kam ja so hoch, dass er da die Ausbildung macht und dass er sich so wohl fühlt und alles. Also, es wird für mich schon zusammenpassen, dass er sagt, er macht das Paket fertig.
Ja. Aber das eigentlich Schöne ist, dass wir so locker drüber reden können, dass 60 seine Hausaufgaben gemacht hat und dass Leo Morgalla einen langfristigen Vertrag hat, ohne Ausstiegsklausel und dass jetzt sowieso ja eigentlich kommen kann, was will, weil 60 am längeren Hebel sitzt.
Ja.
Und das ist, das gab es ja auch selten, was so die Megatalente anbetroffen hat in den letzten 10, 12 Jahren. Deswegen Luxus, wirklich Luxus.
Ist es. Und ganz ehrlich, weil Anne gemeint hat, es schmeichelt ja, so oft ist der Löwe beim Sky-Transfer-Update auch nicht
Thema.
Ja. Ja, noch etwas Bemerkenswertes, was ich nachschieben wollen würde, so auf der Zielgerade jetzt, weil es ja auch einfach kuriose oder gute Nachrichten aus dem Löwenkosmos gibt. Die vierte Mannschaft der Löwen, die hat mal ein Schützenfest gefeiert. Also mit einem 20-1 gegen Anadolu Bayern 2. Boah, passiert auch nicht alle Tage. Also ich selbst in der Freizeitfußballliga habe ich so ein Ergebnis noch nicht gehabt.
Kann man mal
und machen. Da fallen viele Tore.
Ja. Es gibt im Bayerischen Wald den Verein TSV Böbrach, der ist durch die Schlagzeilen gegangen im letzten halben Jahr, weil der auch immer zweistellig verloren hat. Durchgehend in der A-Klasse Fichtach, glaube ich, war das. Spielen immer noch da und verlieren immer noch zweistellig, aber in der letzten Saison war das so ein Novum, dass die wirklich immer 0-19 und 0-14. Da könnte sich, wie heißt der Verein? Anadolu Bayern 2.
Ja.
Mal schauen, ob da auch aus Sat.1 Frühstücksfernsehen vorbeischaut und wie sie alle heißen. War ein großer, großer Trubel.
Was gibt's noch Schönes aus der Löwenwelt? Die Volleyball-Löwen, irgendwie, da läuft's nicht so richtig.
Ja, aber. Also, das ist jetzt nichts, was überraschend ist. Die haben ja ein sehr junges Team.
Ja, und leider noch nach 5 Spieltagen ohne einen einzigen Satzgewinn.
Ja.
Ja.
Aber die brauchen. Also, so ein junges Team, das braucht. Und wenn das mal in den Flow kommt, dann kann das auch mal wen ärgern. Und dann... Zur Rückrunde wird das ganz anders ausschauen, wenn sie sich ein bisschen eingespielt haben. Da werden sie dann schon mal den ein oder anderen Satz sich holen.
Wir werden mit einem Auge auf alle Fälle rübergucken. Fakt ist, für 60 startet jetzt der Schlussspurt fürs Jahr 2022 in der dritten Liga. Am kommenden Wochenende, am Sonntag, gastiert Saarbrücken auf Giesingshöhen. Dann geht's unter der Woche zu Freiburg 2. Und das letzte Ligaspiel des Jahres steigt dann am 14. November, Montagabend. Unter Flutlicht auf Giesingshöhen zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Der Gästeblock ist ausverkauft, also stimmungsgewaltig wird das definitiv werden. Wir können gleich mal sagen, das nächste Bergfest wird es um einen Tag verspätet geben, denn wir warten natürlich das Freiburg-Spiel noch ab und nehmen dann die nächste Folge direkt am Mittwochabend auf. Also deswegen nicht wundern, die kommende Folge 81 gibt es dann ausnahmsweise erst Donnerstag zum Frühstück. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen, liebe Bergfestgemeinde?
Ich glaube nicht, nein.
Haben wir nicht. Mm-mm. Dann machen wir den Deckel drauf. Dann brauchen wir heute nicht mal eine Nachspielzeit, sondern wir beenden das Spiel quasi so ein bisschen früher. Macht aber nichts. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast. Erzählt es weiter. Hinterlasst gerne möglichst 5-Sterne-Bewertungen. Da freuen wir uns am meisten drüber. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.